NDR Info. Themen des Tages.
Das Deutschland-Ticket soll es weitergeben, zumindest im kommenden Jahr. Nach dem Bruch der Ampelkoalition ist das ja eins der Vorhaben, die aktuell keine Mehrheit mehr im Parlament haben. Aber heute eine Kehrtwende. CDU und CSU wollen dem Finanzierungsgesetz doch zustimmen. Wir fragen gleich, wie viel Wahlkampf steckt denn hinter dieser Entscheidung? Und auch verbunden mit dem Gedanken, ob es noch andere politische Projekte dann gibt, die doch noch vor den Neuwahlen so auf den Weg gebracht werden könnten. Und dann unser Blick heute natürlich auf den Parteitag, auf die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, der heute Abend losgeht. Und die Frage, wie viel Beinfreiheit bekommt Robert Habeck als Kanzlerkandidat von seiner Partei? Ich bin Nina Zimmermann. Heute ist Freitag, der 15. November. Willkommen zu unserem Themenüberblick. Wir starten aber mit einer überraschenden Meldung. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute zum ersten Mal seit fast 2 Jahren mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Warum jetzt? Was wurde besprochen? Und wie deutlich wurde der Kanzler in diesem Telefonat? Die Fragen beantwortet Markus Sambale.
Knapp 2 Jahre herrschte Funkstille auf oberster Ebene. Heute Nachmittag haben Olaf Scholz und Wladimir Putin also wieder miteinander gesprochen. Etwa eine Stunde soll das Gespräch gedauert haben. Wie aus Regierungskreisen zu hören war, verurteilte Bundeskanzler Scholz den russischen Angriffskrieg und dabei insbesondere Luftangriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine. Scholz forderte Putin auf, die Truppen zurückzuziehen. Keines der russischen Kriegsziele sei erreicht worden. Scholz drängte außerdem auf Verhandlungen mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. Gleichzeitig betonte der Bundeskanzler die Entschlossenheit, dass Deutschland die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützen will, und zwar so lange wie nötig. Putin könne nicht damit rechnen, dass die Zeit auf seiner Seite sei. Scholz hatte zuletzt immer wieder betont, dass er mit Putin sprechen will. Er wolle das aber nicht im Alleingang machen und es müsse nur der richtige Zeitpunkt sein. Der war jetzt wohl gekommen, kurz vor dem bevorstehenden G20-Gipfel in Brasilien. Scholz fliegt am Sonntag zum Gipfel. Putin selbst hatte seine Teilnahme abgesagt. Gegen Putin liegt ein internationaler Haftbefehl vor, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Putin würde in Brasilien eine Festnahme riskieren.
Nach fast 2 Jahren Funkstille hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages zum Deutschland-Ticket. Nach dem Zerbrechen der Ampelregierung herrschte Unsicherheit, auch bei vielen Pendlerinnen und Pendlern, bei Bahnfahrenden. Klar ist bis jetzt zumindest immer gewesen, es wird schon teurer werden, 58 Euro. Aber das Ampel-Aus könnte eben auch für 2025 das Aus des Tickets insgesamt bedeuten. Denn die Mitfinanzierung muss eben noch vom Bundestag beschlossen werden. Die Union will aber Projekte der Regierung Scholz eigentlich nicht mehr mittragen. Das schloss das Deutschland-Ticket eigentlich ein. Eigentlich. Denn jetzt änderte die Union ihre Meinung. Florian Dötsch.
Deutschlandweit den Nahverkehr nutzen mit nur einem Ticket. Eine Idee, die bei den Menschen gut ankam und noch immer ankommt. Damit das Ticket auch im nächsten Jahr noch ausreichend finanziert ist, braucht es die Zustimmung des Bundestags. CSU-Chef Söder stellte vor wenigen Tagen allerdings genau das in Frage.
Jetzt wird gerade in Berlin diskutiert, ob das Ticket, das Deutschland-Ticket, nochmal verlängert wird. Ich sage Ihnen mal eines, das Ticket kostet Bayern 400 Millionen pro Jahr. Wir halten diese Balance für falsch auf Dauer. Es braucht da einen Neuanfang. Das muss der Bund bezahlen. Wenn der Bund es nicht bezahlt, dann muss es fallen. Ganz einfach.
Bund und Länder beteiligen sich jeweils mit 1,5 Milliarden Euro am Deutschland-Ticket. Zur Diskussion stehen jetzt noch Restmittel von 350 Millionen Euro. Um die noch für die Folgejahre einzusetzen, braucht es eine Gesetzesänderung. Im Gegensatz zu Söder hat sich Unionsfraktionschef Merz jetzt aber klar für das Deutschlandticket ausgesprochen.
Jetzt werden wir den Weg natürlich freimachen, dass das Deutschlandticket im nächsten Jahr nicht an diesem kleineren Betrag, der ansonsten sehr hohen Kosten für das Deutschlandticket scheitert. Also das Deutschlandticket 2025 wird es geben. Und selbstverständlich scheitert das nicht an uns.
Damit gibt es jetzt also Klarheit von Seiten der Union. Bis zum Jahresende muss die Gesetzesänderung dann noch vom Bundestag beschlossen werden. Das dürfte besonders die rund 13 Millionen Kunden des Deutschland-Tickets freuen. Auch Verkehrsminister Wissing pocht auf die Verlängerung des Tickets. Er selbst hat es damals erfunden.
Das Deutschland-Ticket wird gebraucht und alle sollten sich in der Verantwortung fühlen, dass man es den Bürgerinnen und Bürgern nicht wieder wegnimmt. Es hat viele Verbesserungen gebracht. Der ÖPNV ist beliebter als je zuvor. 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des Deutschland-Tickets sprechen eine klare Sprache. Das Ticket macht den ÖPNV zugänglicher, die Strukturen sind einfacher, er ist digitaler geworden und natürlich ist es auch eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gewesen.
Klar ist aber auch, das Deutschlandticket wird ab nächstem Jahr teurer und kostet 58 statt 49 Euro. Darauf hatten sich die Verkehrsminister der Länder schon im September geeinigt. Ob es das Ticket dauerhaft geben wird, ist noch nicht abzusehen. Die hohen Kundenzahlen sprechen aber sehr dafür.
Also erst nein, jetzt ja. Die Union will bei der Finanzierung des Deutschlandtickets jetzt doch zustimmen, zumindest fürs kommende Jahr. Meine Kollegin Konstanze Nastarowitz hat mal nachgefragt, wie das ankommt.
Freitagvormittag im Hamburger Hauptbahnhof. Die Berliner Ärztin Esther Schwarz ist auf der Durchreise, gerade aber gestrandet wegen eines Problems mit ihrem Regionalzug. Die Stimmung ist also nicht die beste. Es werden mal wieder die Augen gerollt über den Zustand des Bahnverkehrs in Deutschland. Ihr Deutschlandticket weiß die Ärztin aber dennoch zu schätzen.
Ja, in Berlin nutze ich es für den Nahverkehr, einfach für meinen täglichen Weg zur Arbeit. Und wenn ich jetzt aber irgendwo hinfahre, irgendwie zu Freunden oder so zu Besuch, dann kann man es da ja auch für den Nahverkehr benutzen und man kann halt auch jetzt zum Beispiel die Strecke Hamburg-Lübeck, meine Schwester wohnt in Lübeck, dann pendelt man da mit dem Nahverkehr, dafür nutze ich es auch.
Die in Aussicht stehende Verlängerung des Angebots findet Esther Schwarz richtig, auch wegen der Signalwirkung.
Also ich finde vor allen Dingen ist es wichtig, dass jeder Mensch Zugang zu Reisen hat, auch die Menschen, die vielleicht nicht unbedingt ganz so viel Geld haben deswegen, ich finde, das ist eigentlich super, dass man sagt, jeder Mensch darf Deutschland bereisen.
Dennoch, wer sich am Hamburger Hauptbahnhof nach der Zukunft des Deutschlandtickets umhört, merkt schnell, dass es vielen hier weniger um die größere politische Zukunft des Tickets geht. Viele schauen eher auf den wohl bald steigenden Preis. Rentnerin Angelika Zurbrücken hatte sich eigentlich ausgemalt, mit ihrem Deutschlandticket neben Fahrten mit dem Hamburger Nahverkehr auch häufiger mal an die Ostsee zu reisen. Dann hätte sich das Ticket für sie gelohnt. Aber ganz so oft war sie dann eben doch nicht unterwegs und jetzt hat sie nochmal nachgerechnet.
Und deshalb habe ich jetzt das zum 31.12. gekündigt, weil es ja teurer wird. Bin Rentnerin und muss auch sehen, dass ich zurechtkomme, ja.
Grundsätzlich freut aber auch sie sich über eine mögliche Verlängerung des Angebots für ihre Kolleginnen und Kollegen.
Ich bin ehrenamtlich bei der Alzheimer-Gesellschaft und da kommen Angestellte aus dem Umland. Und für die ist es super, weil es sonst ja viel teurer war.
Neben dem Preis für das Ticket ein weiteres Gesprächsthema am Hamburger Hauptbahnhof. Wie praktikabel ist das Deutschlandticket beim aktuellen Zustand des Bahnnetzes überhaupt? Katrin Ziegler zum Beispiel steigt gerade auf ihrer Dienstreise Richtung Rostock am Hauptbahnhof um. Sie lebt im Saarland auf dem Land und besitzt kein Deutschlandticket, muss dort zwangsläufig das Auto nutzen.
Die Zugverbindung ist zu schlecht vom Land in die Stadt, zu unregelmäßig und mit schulpflichtigen Kindern und bestimmten Uhrzeiten, wo man wieder zu Hause sein muss, wird es dann halt schon sehr kompliziert.
Das ist auch einer der Gründe, weswegen Alexander Möller vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket zwar aus Kundensicht befürwortet, im Interview mit dem Deutschlandfunk aber dennoch auch Kritik an der Politik übt.
Es wäre besser gewesen, wenn Bund und Länder 2023 gesagt hätten, was ist das größte Problem im öffentlichen Personennahverkehr? Und das ist die schlechte, jahrzehntelang vernachlässigte Infrastruktur. Und zwar im Bund und in den Kommunen, die zu wenig Geld dafür haben. Und dann hätte Politik gesagt, wir stecken Geld in diese Infrastruktur zusätzlich.
Daneben sieht er noch ein weiteres Problem mit dem Deutschlandticket.
Wir erreichen zu wenig wirklich neue Kunden. Mehr als 90% der Kunden im Deutschlandticket waren vorher schon unsere Kunden. Wir haben quasi aus guten Kunden Stammkunden gemacht durchs Deutschlandticket.
Ein Erfolg des Tickets ist aber schon jetzt auch am Hamburger Hauptbahnhof spürbar. Es scheint in die Breite zu wirken. Vom Schüler über die Studentin, vom Manager bis hin zum Rentner wird das Ticket genutzt. Jetzt muss nur noch die Bahn fahren.
Stimmen aus Hamburg, wie Kundinnen und Kunden darauf schauen, dass es das Deutschlandticket nächstes Jahr doch weitergeben soll, weil die Unionsparteien im Bundestag vor Weihnachten diesem Ampelprojekt zustimmen wollen. Aber warum diese Kehrtwende? Dazu jetzt Albrecht von Lucke bei uns im Interview, Politologe und Publizist. Er schreibt unter anderem für die Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und findet meist sehr präzise Worte zur Einschätzung. Schönen guten Abend.
Schauen wir mal, Frau Zimmermann. Ich freue mich. Hallo.
Ich bin zuversichtlich. Ja, erst nein, dann ja. Geht es der Union da um das Deutschlandticket? Wir haben hier gerade auch Stimmen gehört, warum das für Menschen auch wirklich eine Wichtigkeit hat. Oder sind es die anstehenden Wahlen? Weil immerhin nutzen 13 Millionen Menschen das Ticket.
Ja, natürlich. Die Wahlen sind das alles Entscheidende. Und es ist ja auch völlig legitim zu sagen, das muss man sehen. Wir räumen die Probleme aus dem Weg, natürlich durchaus mit Berechnungen, die uns sonst seitens der SPD vorgehalten würden. Also, gerade im Deutschland-Ticket weiß die CDU-CSU natürlich ganz genau, wenn dieses Gesetz blockiert würde, wäre das wunderbare Wahlkampfmunition für die SPD oder auch für die Grünen. Das heißt, da muss man ran und das hat man auf diese Weise weggeräumt.
Wenn wir uns diesen Mechanismus jetzt mal nehmen, es gibt ja noch andere Projekte, die die Restregierung eigentlich auf den Weg bringen möchte, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel, die stärker abzusichern, was mit der Union sogar schon abgesprochen wäre. Dann die Rentenreform, Steuerentlastung, um die kalte Progression abzuschwächen, das Kindergeld. Aber Friedrich Merz sagt ja,
wenn Sie dann noch einzelne Vorhaben Ihrer zerbrochenen Regierung mit unserer Hilfe hier zu Ende bringen wollen, dann will ich Ihnen sagen, Sie haben hier von dieser Stelle aus keine Bedingungen zu stellen. Wir sind nicht der Auswechselspieler für Ihre auseinandergebrochene Regierung.
Herr von Lucke, glauben Sie, jenseits vom Deutschlandticket gibt es noch mehr, was Union und Restregierung auf den Weg bringen?
Ja, das wird es geben. Lustigerweise hat sich hier Friedrich Merz natürlich wunderbar verwechselt. Er hat quasi den Auswechselspieler betont, aber er meinte natürlich den Einwechselspieler. Er meinte, Sie würden nicht gerne eingewechselt werden für eine FDP, die gerade ausgewechselt wurde. Also, aber er wird sich einwechseln lassen. Er wird sich einwechseln lassen bei der Frage der Absicherung des Bundesverfassungsgerichts, was Sie angesprochen haben. Das ist ein gemeinsames Interesse der beiden noch Volksparteien, also SPD und CDU/CSU, weil sie Sorge haben, dass wenn die AfD immer stärker wird, man eines Tages die Gesetze, für die man eine Zweidrittelmehrheit braucht, nicht mehr durchbekommt. Das muss man also noch sicherer machen, das wird man machen. Bei anderen Feldern ist es enorm schwierig und es gab heute einen fast schon Eklat. Denn Friedrich Merz, und ich meine sogar mit einem gewissen Recht, hat sich manchmal vielleicht wieder maßlos, wie er sehr überschießen, manchmal sich empören kann. Er hat sich heute darüber aufgeregt, dass Olaf Scholz mit einem Gruppenantrag sogar Unterzeichner war für eine Veränderung, ja sogar Abschaffung des Artikel 218, gemeinsam von Grünen, SPD und FDP-Abgeordneten. Da sagt natürlich, und deswegen betone ich es so, da sagt die CDU natürlich mit einer gewissen Berechtigung, wenn wir jetzt vorgeführt werden sollen, wenn wir jetzt Gesetze auf den Tisch bekommen, bei denen man uns abverlangt, stimmt zu, oder wir tragen es in den Wahlkampf, dann wird sich die CDU/CSU dem enthalten und entziehen, weil er natürlich sagt, so, das ist gerade nicht das, was Scholz auch angekündigt hat, eigentlich kompromisswillig zu sein und ein Fass nicht aufzumachen, bevor man nicht eine neue Regierung hat.
Jetzt steht das nach den Umfragen ja ganz gut für die CDU vor allem. Man muss auch kein Prophet sein, wenn die Union als Stärkste aus den Neuwahlen hervorgehen sollte im kommenden Jahr. Mhm. Braucht sie dennoch einen Partner? Und die Auswahl bleibt dann ja überschaubar. Die Liberalen, muss man gucken, wie das aussieht mit dem Einzug ins Parlament, SPD und Grüne. Und auch hier hat man in Bayern ja vor allem den Gegner ausgemacht bei den Grünen. Söder arbeitet sich an denen ab. Mhm. Wie sollte Merz denn mit den Grünen in den kommenden Wochen umgehen?
Das Interessante ist ja, dass man von Friedrich Merz weit zurückhaltendere Töne vernehmen konnte, weil er genau gesehen hat, wir sind möglicherweise auf die Grünen vielleicht nicht letztlich angewiesen, aber alleine letztlich nur auf die SPD zurückgreifen zu können, ist natürlich ein ungeheures strategisches Defizit. Dann kann die SPD fast Maximalforderungen stellen, weil sie weiß, wir sind ja die Einzigen, mit denen wir koalieren können. Also er braucht die Grünen als möglichen da passt es dann wunderbar, Einwechselspieler, bleiben wir beim Wort, um möglicherweise dann die SPD auswechseln zu können. Also Friedrich Merz legt diese Sache natürlich jetzt schon taktisch-strategisch an. Und ein zweiter ganz entscheidender Punkt war, er hat auch deutlich gemacht, dass die Schuldenbremse für ihn nicht sakrosankt ist. Das heißt, diese ganz große Frage, die ja im Raum ist, wo kommen die Gelder her, die jede Koalition betreffen werden, die löst er mittlerweile auch dergestellt, dass er sagt, wir sehen die Notwendigkeiten und es kann sein, dass wir auch Schulden machen. Also es gibt Lockerungsübungen seitens Friedrich Merz in beide Richtungen, sowohl was die Grünen anbelangt, als auch was die SPD, um sich auf diese Weise zukünftige Koalitionspartner aufzubauen.
Also wie versprochen, präzise Worte der Einschätzung vom Politikwissenschaftler und Publizisten Albrecht von Lucke. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch heute Abend.
Ich danke Ihnen, Frau Zimmermann.
Wir haben gesprochen über die Kehrtwende der Union beim Deutschlandticket und wo es bis zu den Neuwahlen vielleicht doch eine Zusammenarbeit im Parlament geben könnte zwischen der Union und der Restregierung aus SPD und Grünen. Ja, die Grünen, die versuchen ja gerade einen Neustart. Das hatte sich schon vor dem Ampelaus abgezeichnet, bekommt jetzt mit den Neuwahlen in 3 Monaten aber doch eine andere Dringlichkeit. Ab heute Abend trifft sich die Partei zur Bundesdelegiertenkonferenz in Wiesbaden. Auf diesem Parteitag wird es vor allem um die führenden Köpfe gehen. Aber auch darum, wie viel Beinfreiheit die Partei ihrem Kanzlerkandidaten überhaupt ist, bereit zu geben. Denn auf ihn müsste jetzt alles komplett abgestimmt werden, auf Robert Habeck. Oliver Neuroth über den Kandidaten Habeck und die Grünen im Wahlkampfmodus.
Robert Habeck steht in grauem Kapuzenpulli und mit Drink in der Hand auf einer Rooftop-Bar in Lissabon. Er ist mit 12 deutschen Gründerinnen in die portugiesische Hauptstadt gereist, um zu zeigen, Frauen können Business. Habeck will als Wirtschaftsminister mehr für sie tun und beim Vernetzen helfen. Ich bin der Robert, so hatte er sich auf dem Hinflug den Unternehmerinnen schon vorgestellt. Es wird konsequent geduzt, die Stimmung ist ausgelassen. Habeck will zeigen, er ist nicht nur der Politiker mit Anzug und Krawatte, manchmal eben auch mit Hoodie und lockeren Sprüchen. Er möchte der andere Politiker sein, der empathische, der verständnisvolle. Und genau der macht nun den nächsten Schritt. Der 55-Jährige blickt Richtung Kanzleramt.
Ich habe mich lange geprüft, ob ich nach diesen schwierigen Jahren, wo ja auch mir gegenüber Vertrauen verloren gegangen ist, ich den Menschen ein Angebot machen kann. Und meine Antwort ist, und ich habe mich wirklich das tief gefragt, ja.
Der Auftakt seiner Kampagne ging schon mal nach hinten los. Habeck postete ein kurzes Video in den sozialen Netzwerken, in dem er an einem Schreibtisch sitzt und ein Lied von Herbert Grönemeyer summt. Der war allerdings nicht sonderlich begeistert davon und untersagte den Grünen, seine Musik zu verwenden. Jetzt ist der Clip gelöscht. Abhaken, nach vorne denken, das ist Habecks Motto. Der Grünen-Politiker aus Flensburg will sich um die Zukunft der Menschen kümmern, sagt er. Ihnen erklären, warum die Welt gerade so belastet von Krisen ist und wie Wege daraus gelingen können. Seine Sicht der Dinge.
Ich werde nicht jetzt im Modus von, oh, wen kann ich damit verschrecken und kann das Friedrich Merz gefallen oder was sagt dann Christian Lindner dazu oder kommt Koalitionspartner der Zukunft oder nicht der Zukunft, so sprechen. Jetzt ist der Moment, die Karten auf den Tisch zu legen und die richtigen Antworten zu geben.
Habeck nennt das Ende der Ampelkoalition einen historischen Fehler, sagt aber auch, jetzt könne er unbeschwert in den Wahlkampf ziehen, müsse nicht weiter auf die Befindlichkeiten der Koalitionspartner achten. In Lissabon kündigt er auf einer Pressekonferenz an:
One thing is for sure, the next government would not be a traffic light coalition. Then people would get mad, I guess.
Die nächste Bundesregierung werde keine Ampelkoalition sein, dann würden die Leute sauer, glaubt Habeck. Seine Partei steht im ARD-Deutschland-Trend bei 12%. Keine besonders gute Ausgangslage, um von einer Kanzlerschaft zu träumen. Die Grünen drücken sich auch um den Begriff. Im Dringlichkeitsantrag für den Parteitag ist nur vom Kandidaten für die Menschen in Deutschland die Rede. An anderer Stelle heißt es immerhin, Robert Habeck hat das Zeug zu einem guten Bundeskanzler. Motiviert ist er auch.
Also ich habe jetzt hier keine Lust, als Verlierer vom Platz zu gehen. Vielleicht gewinne ich das Ding ja auch.
Das Ding, die Bundestagswahl. Die Unterstützung innerhalb seiner Partei dürfte Habeck haben. Er war es, der als Parteichef zusammen mit Annalena Baerbock die Grünen vor der Bundestagswahl 2021 zu Umfragerekorden geführt hatte. Es dort wieder hinzuschaffen, dürfte mehr als schwierig werden. Da helfen auch Hoodie und lockere Sprüche nicht.
Oliver Neuroth über Robert Habeck, den Kanzlerkandidaten oder, wie wir gerade gelernt haben, den Kandidaten für die Menschen bei den Grünen. Bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Partei wird morgen dann offiziell die Parteispitze gewählt und Sonntag soll Robert Habeck offiziell dann gekürt werden. Wir schauen heute in den Themen des Tages auch auf den sogenannten Industriegipfel in Berlin. Als wäre alles nicht passiert, also Ampel aus und Neuwahlen, stand da heute im Terminkalender des Kanzlers Gespräch BK Scholz mit Vertreterinnen und Vertretern von Industrieverbänden, Gewerkschaften und einzelnen Unternehmen. Oder eben übersetzt Industriegipfel der zweite. Vor knapp 2 Wochen hatte Scholz ja schon so zu einem solchen Treffen geladen und da bröckelte es schon in der Ampel, weil Christian Lindner parallel auch zum Gipfel einlud. Beide endeten im Grunde mit wenig konkreten Verabredungen. Bis auf diese eine. Man wolle sich bald wieder treffen. Und das hat man heute Vormittag getan, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Anne-Kathrin Mellmann.
Der Bundesverband der deutschen Industrie sieht noch Handlungsmöglichkeiten bis zur Neuwahl, um das Wachstum zu stärken. BDI-Chef Siegfried Russwurm erklärte, es sei nun an der Bundesregierung, politische Mehrheiten für wichtige Vorhaben auszuloten. Unter anderem zählen dazu Entlastungen bei den Stromkosten, weniger Bürokratie und Hilfe für die kriselnde Autoindustrie. Auch die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie macht Druck auf die Politik. Besonders die Probleme in energieintensiven Branchen duldeten keinen Aufschub. Eine monatelange Hängepartie könne sich Deutschland nicht leisten. Der Industriegipfel von Kanzler Scholz fand bereits zum 2. Mal statt. Ins Kanzleramt eingeladen hatte Scholz unter anderem Vorstände großer Unternehmen, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände.
Anne-Kathrin Mellmann über die Ergebnisse des erneuten Spitzentreffens zwischen Wirtschaft und Kanzler heute in Berlin. Gestern Abend landete ein ganz besonderer Flug im thüringischen Erfurt. Eine Chartermaschine, gestartet in Pakistan, Islamabad, Zwischenstopp in Dubai und Thessaloniki, dann Landung in Deutschland. An Bord rund 200 Männer, Frauen und auch Kinder aus Afghanistan. Viele von ihnen hatten als sogenannte Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet. Nach dem Abzug der NATO dann aus Afghanistan wurde es für sie lebensgefährlich. Deswegen versuchten viele, vor den Taliban zu fliehen, unter anderem eben nach Pakistan. Diese Menschen rüberzuholen, rauszuholen, lief über die Jahre nur schleppend und schließlich wurden die meisten Gelder dafür bei den letzten Haushaltsverhandlungen auch eingespart. Und das in einer Zeit, in der die Taliban auch wieder öffentlich im Stadion hinrichten lassen. Charlotte Horn berichtet für uns aus Afghanistan, für Afghanistan und auch über diesen Flug, über die Menschen und die Flucht mit dem Flieger nach Deutschland.
Ihre Odyssee ist erstmal zu Ende für die Afghaninnen und Afghanen, die gestern in Deutschland gelandet sind. Viele von ihnen dürften schon direkt nach der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren ins Nachbarland Pakistan geflohen sein. Doch dort drohte ihnen seit dem vergangenen Jahr die Abschiebung zurück in ihre Heimat. Ein Teufelskreislauf. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte heute den Charterflug mit den besonderen Passagieren.
In der Tat 195 Personen, die sich zusammensetzen aus den verschiedenen Programmen, die es gibt, also aus den Aufnahmeverfahren für besonders gefährdete Gruppen und eben auch dem Bundesaufnahmeprogramm.
Bei den Personen handelt es sich vor allem um ehemalige Ortskräfte und ihre Familien. Also diejenigen, die bis zur Machtübernahme der Taliban für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen gearbeitet haben. Also etwa als Fahrer, Übersetzerin oder als Koch. Unter das Bundesaufnahmeprogramm fallen Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen oder Frauenrechtlerinnen. Sie gelten als besonders gefährdet. Im Rahmen dieses Bundesaufnahmeprogramms kamen bisher deutlich weniger als angekündigt. Seit August 2021 hat Deutschland bisher etwa 34.000 Afghanen aufgenommen. Gerade weil es in Afghanistan keine deutsche Botschaft mehr gibt, ist das Aufnahmeverfahren schwierig. Tausende Afghaninnen und Afghanen warten noch immer auf die Ausreise nach Deutschland. Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder dieses komplizierte Verfahren. Beobachter haben zuletzt immer wieder betont, dass die Taliban ehemalige Ortskräfte nicht systematisch verfolgen würden. Aber dennoch sind sie in ihrem Heimatland nicht sicher. Gerade Journalisten und Frauenrechtlerinnen berichten von Schikanen durch die Taliban. Viele verstecken sich, wechseln ihre Wohnorte. Elinor Zaino hat jahrelang das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Afghanistan geleitet. Zum 3. Jahrestag seit der Machtübernahme Mitte August sagte sie:
Also die aktuelle Lage stellt sich aktuell paradox dar. Also wir haben zum einen eine generelle Sicherheitslage, die sich verbessert hat, weil der Krieg vorbei ist. Aber das Land ist international isoliert. Die Menschen haben wenig wirtschaftliche Perspektiven. Und hinzu kommt die politische Repression, die Einschränkungen, vor allem in der Bildungsfreiheit, was die Menschen sehr stark belastet.
Erst Mitte dieser Woche ließen die Taliban einen Straftäter öffentlich in einem Sportstadion in der Provinz Paktia hinrichten. Zum 6. Mal seit ihrer Machtübernahme. Der Mann war wegen Mordes verurteilt worden. In Anwesenheit von Vertretern der Taliban und Anwohnern erschoss ein Mitglied des Ermordeten den Mann. Ein Sprecher des UN-Menschenrechtsrats in Genf verurteilte das scharf. Public executions constitute a form of cruel. Solche Hinrichtungen sind willkürlich und verstoßen gegen das Recht auf Leben, das durch den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte geschützt ist, zu dessen Vertragsstaaten auch Afghanistan gehört. To which Afghanistan is a state party. Der UN-Sprecher verurteilte außerdem, dass die Taliban Menschen öffentlich auspeitschen ließen, unter anderem wegen Ehebruchs, Alkohol- oder Drogenmissbrauchs. Solche Züchtigungen würden gegen die internationalen Menschenrechte verstoßen. Bei der Regierungspressekonferenz heute in Berlin bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, dass die Bundesregierung auch weiter nach Afghanistan abschieben will. Vor allem Straftäter und Gewalttäter, wie zuletzt Ende August.
Charlotte Horn berichtet für uns über Afghanistan und über die rund 200 Menschen, teils ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, die gestern Abend erfolgreich nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden konnten. Und das waren unsere Themen des Tages. Mit dem Hin und Her beim Deutschland-Ticket, was das uns auch über den Wahlkampf sagt. Und ein Wahlkampf, in dem die Grünen sich gerade komplett auf Robert Habeck einstellen. Und das überraschende Telefonat zwischen Scholz und Putin, auch ein Thema des Tages. Unseren Themenüberblick hören Sie immer um 5:15 und direkt danach stellen wir ihn dann auch online zur Verfügung als Podcast in der ARD-Audiothek.